D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Und am Mikrofon ist Katrin Ohlendorf. Im Hörsaal schließen wir heute unsere Serie zur Erinnerungskultur ab. In dieser Reihe haben wir uns ja mit ganz besonderen Formen der medialen Aufbereitung des Holocaust befasst. Und heute hören wir einen Vortrag über das Echolot-Projekt. Ein kollektives Tagebuch, so nannte der deutsche Schriftsteller Walter Kempowski sein Werk, das Echolot. Und er war dabei weniger Schriftsteller als vielmehr Sammler und Chronist. In vier Teilen präsentierte er eine Collage von Erinnerungen, Bildern, Tagebüchern und Briefen aus den Jahren 1941 bis 1945, die er jahrzehntelang gesammelt hat. Zu Wort kommen dabei die einfachen Leute, unbekannte Soldaten zum Beispiel und auch Opfer des NS-Regimes, aber auch bekannte Schriftsteller oder Politiker. Für diese, ich nenne es mal Monumentalmontage, erntete er hierzulande und international ziemlich viel Anerkennung. Walter Kempowski wurde 1929 in Rostock geboren. 1948 wurde er wegen angeblicher Spionage von einem sowjetischen Militärtribunal zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Und nach 8 Jahren im Zuchthaus Bautzen wurde er vorzeitig entlassen. Er ist ein Lehrer geworden und widmete sich parallel dem Schreiben. Und mit seinen autobiografischen Romanen, der Deutschen Chronik, wurde er zu einem der bedeutendsten Autoren seiner Zeit. Im Oktober 2007 erlag Walter Kempowski seiner Krebskrankheit. Das Echolot-Projekt Kempowskis stellt uns jetzt Jürgen Ritte vor. Er ist Professor im Département Langue étrangère appliquée, also der Abteilung für angewandte Fremdsprachen, an der Universität Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Seinen Vortrag hat er am 1. Juli 2011 gehalten, und zwar im Rahmen der Tagung Mediale Transformationen des Holocaust des Goethe-Instituts Paris.
Meine Damen und Herren, chers collègues, liebe Freunde, mit Walter Kempowskis Monumentalwerk Das Echolot, 10 Bände, 7000 Seiten, hunderte von Stimmen, stelle ich in einer Art Unidentified Written Object vor, ein UVO, kein UFO. Das heißt, wir bewegen uns immer noch im alten klassischen Medium der Schriftlichkeit, aber wir haben es mit einem Werk ohne gattungsbestimmte Heimat zu tun. Es ist ein Grenzgänger zwischen Literatur, Archiv, Dokumentation, historischer Quellensammlung. Und es geht um ein Werk, in dessen Zentrum natürlich implizit die Frage nach der Darstellbarkeit des zentralen Zivilisationsbruchs steht, den die Shoah, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg bedeuten. Dabei, auch dies war jetzt schon gesagt, erscheint die Shoah gleichermaßen en creux, als Hologramm. Oder anders, um es mit einem berühmten Bild darzustellen, das Goethe mit den wiederholten Spiegelungen geschaffen hat, im Prisma, von dem hier die Rede ist, im Kristall stellt sich, bedingt durch das Wechselspiel vielfach gebrochener, verschiedener Lichtquellen, das heißt verschiedener Texte und verschiedener Textsorten, so etwas wie eine Gestalt, eine Figur ein, die selbst nicht künstlerisch oder dokumentarisch oder wie auch immer gestaltet wäre. Sie ist, wie gesagt, hologrammmäßig en creux zwischen den Texten zu suchen. Mit diesem Bild gibt Kempowski auch schon eine vorläufige Antwort auf die Frage nach der Mediatisierung der Shoah, die sich ja, wie wir heute schon gehört haben, in ihren zweifelhaftesten Fällen als eine Art Immediatisierung gibt, also als eine Darstellung, die das Problem und die Problematik der Vermittlung nicht reflektiert bzw. absichtsvoll ausblendet. Es kommen in Kempowskis Echolot, diesem kollektiven Tagebuch, und schon diese Bezeichnung ist ein Oxymoron, das erst in französischer Übersetzung als solches deutlich hervortritt, ein Journal intime, kollektiv, vornehmlich Täter, Mitläufer, Beobachter zu Wort, weniger die Opfer selbst, Epochose, in einem Epochon. Aber immer sind es, und darauf deutet die neuartige Gattungsbezeichnung hin, die Kempowski entworfen hat für sein Werk, direkte Zeit und vor allem Tatzeugen. Warum es vor allem diese sind, darauf gibt auch schon der Titel zu Kempowskis Arbeitsjournal am Echolot Auskunft, das die Aufzeichnung von 1978 bis 1993 enthält. 1993 erschien die erste Lieferung des Echolots, Culpa. Es geht also auch eindeutig um die Frage der Schuld und die Darstellbarkeit von Schuld. 4 Bände, 2800 Seiten, die als Tagebuch die Monate Januar und Februar des Jahres 1943 umfassen. Es gibt eine zweite Lieferung A4 Bände und noch zwei A1 Band, so kommt man auf 10 Bände, also 7000 Seiten. Überall steht Walter Kempowski obendrauf, aber von Walter Kempowski selbst ist drin fast nichts, außer jeweils ein Vorwort. Es sind alles Fremdtexte und Texte, die er erstmals geborgen hat. Culpa, wie gesagt, das ist dieses Arbeitsjournal zum Echolot, das sich über 15 Jahre hinzieht. Ich komme gleich darauf zurück, will aber zuvor noch kurz ein paar Bemerkungen zum spezifisch bundesrepublikanischen Kontext machen, in dem Walter Kempowskis Echolot entstanden und ab 1993, das heißt 3 Jahre nach der Wiedervereinigung, erschienen ist. Und damals, 1993, wurde das Echolot als eine der größten Leistungen der Literatur unseres Jahrhunderts begrüßt von Frank Schirrmacher, damals noch Chef des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es war das erste Mal, dass Walter Kempowski so günstig von der Kritik aufgenommen wurde. Im Jahre 1999 erschienen Untersuchungen zu den Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, vermutet leider Aßmann, dass sich nicht nur in Deutschland gegen Ende des 20. Jahrhunderts in einer breiten Öffentlichkeit aufflammendes Interesse am Jahrhundert der Weltkriege und Konzentrationslager, der Vernichtung und Zerstörung zurückführen lässt auf einen Generationenwechsel. Die letzten Zeitzeugen jenes zentralen Zivilisationsbruchs, die sich in dem Namen Auschwitz auf seine dunkle Chiffre kondensiert, sterben sowohl auf der Seite der überlebenden Opfer als auch auf der Seite der Täter und Mitläufer aus. Auch davon haben wir häufiger gesprochen. Das kommunikative oder kollektive Erfahrungsgedächtnis wird überführt in ein kulturelles Gedächtnis und damit ändert sich auch, wie Reinhard Koselleck einmal schrieb, der Gegenstand der Betrachtung. Zitat, aus der erfahrungsgesättigten gegenwärtigen Vergangenheit der Überlebenden wird eine reine Vergangenheit, die sich der Erfahrung entzogen hat. Die Forschungskriterien werden nüchterner, sie sind aber auch vielleicht farbloser, weniger empiriegesättigt, auch wenn sie mehr zu erkennen oder zu objektivieren versprechen. Die moralische Betroffenheit, die verkappten Schutzfunktionen, die Anklagen und Schuldverteilungen der Geschichtsschreibung, all diese Vergangenheitsbewältigungstechniken verlieren ihren politisch-existenziellen Bezug. Sie verblassen zugunsten von wissenschaftlicher Einzelforschung und hypothesengesteuerten Analysen. Soweit Reinhard Koselleck 1994, Sätze, die geschrieben sind ein Jahr nach Erscheinen der ersten Lieferung des Echolots. Schaut man, um den Blick nur auf die Bundesrepublik Deutschland zu beschränken, auf die zum Teil sehr heftig geführten Debatten, die seit dem sogenannten Historikerstreit von 86-87 regelmäßig und unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit Intellektuelle und Feuilletonisten, Politiker und Wissenschaftler auf den Plan rufen, also Literaturstreit, die Polemiken zur Wehrmachtsausstellung, Günter Grass' Roman Ein weites Feld, Goldhagens Buch über Hitlers willige Vollstrecker, 95-96, Walsers Paulskirchenrede, die eben angesprochen worden ist, oder aus neuerer Zeit Klaus Brieklebs Streitschrift über den Antisemitismus der Gruppe 47 und so weiter und so fort. Schaut man sich das alles an, dann fällt es schwer, Koselleck zuzustimmen. Von einem Verblassen des politisch-existenziellen Bezugs zur Vergangenheit kann, zurzeit wenigstens, nicht wirklich die Rede sein. Und aus der kritisch unterkühlten Distanz einer reinen Vergangenheitsbetrachtung sind die Historiker, so will es scheinen, längst in die hitzige Arena öffentliche Auseinandersetzung getreten bzw. gezerrt worden. Der Aneignungsprozess der Erinnerung an die Jahre des Nationalsozialismus, des Weltkriegs und der Shoah durch die Kinder, Enkel und bald schon Urenkel jener, die diese Jahre erlebt, erlitten oder gestaltet haben, verläuft nicht in jenen vergleichsweise ruhigen Bahnen, die Moritz Halbwachs, der in Buchenwald sein Leben lassen musste, noch Ende der 30er Jahre für den Austausch zwischen einer generationellen, familiär konditionierten Mémoire-Kollektive und dem nationalen Gedächtnis nachgezeichnet hatte. Dabei hat die permanente Irritation, die für das deutsche Erinnern und Gedenken der Shoah, wie überhaupt für den Umgang mit dem, was man lange Zeit die jüngste Vergangenheit nannte, vielfache Ursachen. Den kann ich jetzt hier im Einzelnen nicht nachgehen, das wird etwas zu lang, aber ich will sie etwas polemisch zugespitzt formulieren, denn sie stecken den Fragehorizont der folgenden Überlegungen ab zur Bedeutung von Walter Kempowskis Echolot. Die von Koselleck und Aßmann vertretene Vorstellung eines Generationenwechsels zum Ende des 20. Jahrhunderts hat zwar die biologische Plausibilität für sich, doch die dabei implizit zugrunde liegende oder einfach nur suggerierte Annahme, dass die abtretende Generation der überlebenden Opfer in der Zeit das Wort ergriffen oder gar geführt habe, dass sie also den Erinnerungsdiskurs geprägt, wenn nicht gar dominiert habe, ist für meine Begriffe anzweifelbar. Nachhaltig geprägt wurde der Erinnerungsdiskurs in der Bundesrepublik Deutschland von intellektuellen Vertretern der sogenannten Flakhelfer-Generation, zu denen Soldaten wie Heinrich Böll, aber eben auch Koselleck selbst zählte. Einer Generation von jungen Deutschen, die gleich nach dem Krieg Studium und Beruf aufnahmen und dann das kulturelle Feld der Bundesrepublik besetzten. Aber deren Perspektive ist nicht die Perspektive der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik. Trotz einiger mehr oder weniger unmittelbar nach dem Krieg publizierter Zeugnisse literarischer und dokumentarischer Art, die Überlebende der Lager vorgelegt haben, Primo Levi ist heute schon genannt worden, H.G. Adler könnte man dazu nennen, hat es für viele so etwas wie eine lange, auf das Trauma folgende Latenzphase gegeben, deren Dauer auch Alexander und Margarete Mitscherlich in den 60er Jahren in ihrem folgenreichen Buch über die Unfähigkeit zu trauern unterschätzt haben. In einer Art Umkehrung der Reihenfolge von, wie Koselleck sagte, erfahrungsgesättigten Erzählungen der Verfolgung und nüchterner Geschichtsschreibung fanden zahlreiche Opfer der Verfolgung erst sehr spät Worte für ihre Erinnerungen. Ein prominentes Beispiel wäre hier die Auschwitz- und Theresienstadt-Überlebende, später in die USA ausgewanderte Ruth Klüger, deren Buch Weiterleben, eine Jugend, 1992 in Deutschland auf einen nachhaltigen Publikumserfolg traf und mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet wurde. Gerade aufgrund ihres Erfolgs werfen solche persönlichen Dokumente auch die Frage auf, inwieweit die Arbeiten der Historiker über ihre Bemühungen um ein gesichertes Geschichtswissen hinaus tatsächlich zur Herausbildung eines Geschichtsbewusstseins in der Öffentlichkeit, zur Konstruktion eines kulturellen Gedächtnisses beitragen können. Das vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten aufflammende Publikumsinteresse an den Jahren des Nationalsozialismus ist also nicht nur einem Generationswechsel geschuldet. Ruth Klügers Buch Weiterleben zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es die persönliche Erinnerung mit Formen organisierten Erinnerns kontrastiert. Ein Besuch in den Gedenkstätten von Auschwitz und Dachau, so vermutet sie, kann Nachgeborenen keinen Eindruck vermitteln von dem, was dort geschehen ist. Sie sagt, das Holz riecht frisch und harzig, über den geräumten Appellplatz weht ein frischer Wind und diese Baracken wirken fast einladend. Das schreibt sie über Dach. Und sie fährt fort. Was kann einem da einfallen? Man assoziiert eher Ferienlager als gefoltertes Leben. Auch den Überlebenden steht die heutige Aufbereitung der Lager eher im Wege. Erinnern können sie doch nur, was sie ohnehin schon im Gepäck mitgebracht haben. Nur Theresienstadt, das als tschechisches Teresin zu einiger Normalität zurückgefunden hat, eignet sich für sie und Klüger als Erinnerungsort, an dem sie ihre Gespenster über den heute doch lebenden Menschen wiederfindet. Da ging ich beruhigt fort, Theresienstadt war kein KZ-Museum geworden, aber Ruth Klügers Problem dürfte noch etwas komplexer sein. Seit Halbwachs und seiner Theorie der zwei Gedächtnisse haben sich die jedermann verfügbaren medialen Gedächtnisspeicher rasant vermehrt. Individuelles Erinnern interferiert stets mit Fotoalben, Filmen, Tonbandaufzeichnungen aus Familienbesitz. Dazu kommt das Kino, Lektüren, TV-Dokumentationen, nicht zuletzt das Schulwissen. Und was für Individuen gilt, gilt noch mehr für das intergenerationelle Gedächtnis von Gruppen und Gesellschaften. Es gibt kein artikuliertes Erinnern, das die Vergangenheit und hier insbesondere den Schrecken der Vergangenheit in ihrer authentischen Form wiederherstellen könnte. Für die Nachgeborenen ist Erinnern, ganz gleich ob an Auschwitz oder an die Bombennächte, ein Thema, das Ende der 90er Jahre in der Bundesrepublik aufkam, immer noch oder immer nur ein Erinnern an Erinnern. Ein solches Problematisieren des Erinnerungsprozesses scheint in der deutschen Öffentlichkeit immer noch problematisch zu sein. Dafür zeigen die zahlreichen Polemiken, von denen ich geredet habe. Erinnern wird hier vielfach eingefroren auf Formen organisierten Gedenkens, über deren pädagogische und aufklärerische Wirkung Einigkeit zu herrschen scheint. Aber zwischen Gedenken und Vergessen gibt es hier kein Drittes. Was in der Regel dazu führt, das ist ein Stein des Anstoßes gefunden, ungeachtet aller pragmatischen, stilistischen, historischen, medialen, textsortenspezifischen Konditionierungen, eine Aussage meist verurteilt wird und zum Skandal wird, wie beispielsweise das Theater von Tabori lange Zeit. Wir kommen noch zu einem letzten Punkt, der angesprochen ist mit dem Arbeitstitel Culpa, zum sogenannten Moralismus des deutschen Schulddiskurses. Hier hat sich vor allem der Publizist und Merkur-Herausgeber Karl-Heinz Bohrer in den letzten Jahren als scharfer Kritiker hervorgetan. Bohrer vertritt mit einiger polemischer Schärfe die Theorie, dass das politische und kulturelle Klima der Bundesrepublik bis zuletzt unter einer Art moralisierender Überkompensation gelitten habe, deren, Zitat, frenetische, dabei genauso naive wie unzivile Bekenntnisrhetorik in unangenehmster Weise an die Wiederbohrer fundamentalistischen Glaubensbekenntnisse all der tausend und abertausend kleiner und großer Nazis erinnere. Im Visier hat Karl-Heinz Bohrer hier Günter Grass nach der Offenbarung, dass er Mitglied der SS gewesen sei. Und auch wenn Aktenfunde aus den letzten Jahren Bohrers biografisches Deutungsmuster zum Rollenverhalten vieler deutscher Nachkriegsintellektueller auf den ersten Blick zu untermauern scheinen, die Fälle sind Legion inzwischen, Jens, Balser und so weiter, so ist doch sehr fraglich, ob eine solche psychomechanische Explikation, also Überkompensation, einer genauen und differenzierten Betrachtung der einzelnen Fälle standhalten kann. Dennoch zielt Bohrers Polemik auf einen Sachverhalt, der sich hier zwar nicht wissenschaftlich-empirisch erhärten, wohl aber als Hypothese formulieren lässt. Denn ungeachtet dessen, ob Bohrers Kompensationstheorie nun schlüssig ist oder nicht, kann man doch, beschränkt man sich auf das literarische Feld, beobachten, dass Literaturkritik in der Bundesrepublik Deutschland, wie überhaupt die Institution Literatur, stärker mit moralischen und ethischen Fragestellungen befrachtet wird als in anderen westeuropäischen Ländern. Das hat bereits in einem ganz anderen, aber von dem unseren nicht gänzlich verschiedenen Kontext Hans-Magnus Enzensberger festgehalten, als er 1968 in der Zeitschrift Kursbuch, in der berühmten und berüchtigten Nummer 15, die Literatur vor denen in Schutz nahm, die in ikonoklastischem Elan bereits ihr Totenglöcklein läuteten. In Deutschland, so Enzensberger damals, befrachte man die Literatur mit Aufgaben und Erwartungen, die eigentlich politisch-gesellschaftlicher Natur sei. Nur, und das heißt, die Literatur, die Schriftsteller übernahmen die Rolle des klassischen Intellektuellen, der Präzeptoren. Und das stellt bestimmte moralische Erwartungen an Literatur, die auch heute im Feuilleton durchaus noch nachweisbar sind. In dem Zusammenhang ist der Fall von Walter Kempowski sehr symptomatisch. Oder besser noch die Rezeption des Werkes von Walter Kempowski. Kempowski ist 1929 geboren, 2007 verstorben. Die 6 Romane und 3 Befragungsbücher seiner zwischen 1971 und 1984 erschienenen deutschen Chronik nämlich sind, ungeachtet oder vielleicht wegen ihres großen Publikumserfolgs, vor allem des ersten Bandes der Chronik, Tadellöser und Wolf, der von Eberhard Fechner, der auch den Majdanek-Prozess in beispielhafter Weise filmisch begleitet hat, verfilmt worden ist, bei der Kritik und hier sowohl im Feuilleton als auch in der Universität fast einhellig durchgefallen. Ganze 3 Dissertationen zu Kempowski zählt man bis zum Jahre 2009 und diese sind von sogenannten Auslandsgermanisten verfasst oder im Ausland verfasst worden. Ich will mich über die Gründe nicht weiter auslassen. Sie haben mit dem zu tun, was man von Literatur erwartet und Sie haben mit dem spezifischen Verfahren von Walter Kempowski zu tun, das ich jetzt im Einzelnen an Echolot nachweisen will. Die Romane der Chronik, 6 Romane, die über die Rostocker Räderfamilie Kempowski deutsche Geschichte vom Ende des Kaiserreichs bis in die 50er Jahre erinnern, also sozusagen Archäologie und Nachleben der Katastrophe erinnern, sind nicht wirklich lineare Erzählungen, sondern ähneln eher großen Montagen von Erinnerungsfragmenten, die ähnlich wie bei einem banalen Familienalbum mehr zeigen, als dass sie explizit erklären, hierarchisieren oder kommentieren. Es gibt bei Kempowski keinen wissenden Erzähler, und außerhalb des Werks auch keinen Autor, der sich als Wissender inszeniert hätte. Auch das ist sehr wichtig im Vergleich eben zu den anderen Autoren der gleichen Generation, derselben Generation, Grass, Böll und so weiter, die gerne als Präzeptoren aufgetreten sind und sozusagen Kraft ihres symbolischen Kapitals als Autoren auf dem literarischen Feld Positionen, moralische Positionen verteidigen konnten. Kempowski hat das nie gemacht, war nie dabei. Also er erzählt weder als Autor Kempowski noch als Erzähler, als der sich inszeniert, in irgendeiner Weise hervor. Wie Walter Benjamin einmal in einer kleinen Notiz zum Passagenwerk notiert hat, eine Notiz, die Kempowski nicht entgangen ist, geht es darum, zu sammeln, aufzulesen, vor allem das Alltägliche aufzulesen, das von der Geschichte Übersehene zum Sprechen zu bringen. Ich habe nichts zu sagen, nur zu zeigen, so Benjamin und so Kempowski. Damit zum Echolot. Mit dem maritimen Sondierungsgerät, das Kempowskis Großunternehmen eines kollektiven Tagebuchs den Titel gab, ist es so bestellt, dass es den Rücklauf akustischer Wellen auffängt und somit einer weiteren metaphorischen Verwendung zugänglich ist. In der Vorbemerkung zur ersten 1993 erschienenen Lieferung des Echolots erinnert sich Kempowski des eigenartigen Summens im Gefängnishof von Bautzen, wo er von 1948 bis 1956 einsaß. Ich begriff in diesem Augenblick, sagt er, dass aus dem Gefängnis nun schon seit Jahren ein babylonischer Chorus ausgesendet wurde, ohne dass ihn jemand wahrgenommen oder gar entschlüsselt hätte. Und auch wenn er über 40 Jahre später feststellen muss, dass die Stimmen der Häftlinge in Bautzen nicht mehr zurückgeholt werden können, so scheinen diese doch, wie die Stimmen all jener, die in diesem Tagebuch der Monate Januar und Februar 1943, also der ersten Lieferung, zu Gehör verholfen wird, zumindest als Nachhall irgendwo abgelagert zu sein. Das Echolot gehört jenen, die geduldig den Stimmen lauschen, die in der Stratosphäre stehen.
Sie sind im D-Radio-Wissen-Hörsaal. Jürgen Ritte, Übersetzer, Literaturkritiker, Essayist und Literaturwissenschaftler mit Sitz in Paris, spricht über das Echolot-Projekt von Walter Kempowski als besondere Form der Erinnerung an den Holocaust. Gleich geht es weiter.
D-Radio-Wissen, Hörsaal, rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort in Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit, die besten Hirne der Gegenwart.
Kempowski hat seit 1973 per Kleinanzeige in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit aufgefordert, Tagebücher, Fotoalben, Briefwechsel aus den Speichern, aus den Kellern bei ihm abzuliefern. Also immer das, was man so findet, wenn eine Großmutter das Zeitliche segnet, hat Kempowski eingesammelt. Er hat Zehntausende von Dokumenten dieser Art eingesammelt, die inzwischen überführt sind in das Archiv der Berliner Akademie der Künste. Hier sind ein paar Fotoalben, nur als kleines Beispiel für seine Sammlung. Das ist das Korpus, aus dem sich das Echolot speist. Mehrheitlich speist. Es gibt noch andere Quellen, über die ich gleich noch reden möchte. Das heißt, er montiert über 10 Bände hinweg, über 7000 Seiten, aus diesen anonymen, bis dahin nicht publizierten Quellen und versucht so Geschichte zu rekonstruieren. Und die Quellen sind eben in der Regel Briefe, Tagebücher, das heißt, das sind Zeitzeugen, aber eben auch Tatzeugen, die im Moment selbst oder unmittelbar nach der Tat geschrieben haben. Davon gebe ich gleich ein paar Beispiele. Das ist das Interessante daran, das montiert er, um sozusagen wieder entstehen zu lassen, was Geschichte war. Das ursprüngliche Vorhaben bei Kempowski, den epochalen Zivilisationsbruch, den der Zweite Weltkrieg darstellt, Tag für Tag vom 1. September 1939 bis zum 8. Mai 1945 im Resonanzraum eines solchen Chors darzustellen, waren materielle Grenzen gesetzt. Allein die ersten vier Bände, wie ich eben sagte, Januar und Februar 1943, umfassen schon fast 3000 Seiten. Die insgesamt 10 Bände bringen es auf 7000 und decken nur noch ausgewählte Zeitabschnitte ab. Neben den beiden Monaten Juni, Dezember 1941, Winter, das heißt Januar, Februar 1945, wieder vier Bände, und dann noch vier Tage, den 20. April, den 25. April, den 30. April und den 8. Mai 1945 im letzten Band. 7000 Seiten und doch kaum eine Zeile aus der Feder des Chorleiters Walter Kempowski, der an allen bibliografisch relevanten Stellen der einzelnen Blätterbände als Autor geführt wird. Damit sind wir mit der gattungspoetischen Neuschöpfung des kollektiven Tagebuchs, damit stellt sich auch die Frage nach Status und Klassifizierung dieses Objekts. Frank Schirmacher, wie gesagt, hat dieses Buch damals begrüßt als eines der größten Ereignisse der Literatur des Jahrhunderts. Dem widerspricht Sebald, wenn er die Frage, was er von Kempowskis Echolot-Collagen halte, antwortet: Das ist sehr gutes Material und gut, dass es das gibt, aber es handelt sich nicht um Literatur in irgendeiner Form. Worum handelt es sich dann? Um eine besondere Form von Geschichtsschreibung, von Historiografie? Im Sinne Kempowskis wäre das nicht. Die Historiker, sagt er, kommen dann mit Anmerkungen und Quellen und Verweisen und Belehrungen. Wir wollen ein besseres Buch machen, muss ich hier schon sagen. Und im Sinne der Historiker wäre es offenbar auch nicht. In einer längeren Rezension zu den ersten Bänden des Echolots konzediert Christian Meyer zwar, ähnlich wie nach dem Sebald, dass ein Historiker Kempowskis Material dankbar benutzen werde. Ansonsten aber moniert er die über ob ihrer heterogenen Fülle unübersichtliche und darüber hinaus unbefriedigende, weil unkommentierte Quellenlage. Kempowski lasse seine Leser weithin mit den Zeitgenossen allein. Es fehle die ordnende, orientierende Hand, die zwischen Unwichtigem, jetzt Zitat, da freut sich einer, dass er eine Wohnung gefunden hat, und Wichtigem, gewiss, es ist immer spannend zu lesen, wie Hitler Mussolini die Lage schildert, unterscheide. Und so schließt Meyer das ganze Projekt vom Tisch wischend und Musil zitierend: So sieht also Weltgeschichte in der Nähe aus, man sieht nichts. Hätte Christian Meyer bei Musil nur ein paar Zeilen weitergelesen, ich habe mir die Stelle herausgesucht, dann wäre er auf folgende Sätze gestoßen. Die berühmte historische Distanz besteht darin, dass von 100 Tatsachen 95 verloren gegangen sind, weshalb sich die Verbliebenen ordnen lassen, wie man will. Und weiter, und vielleicht sind die lebendigen historischen Tatsachen gar nicht eindeutig, sondern erst die Toten. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was Meyer mit Musil behaupten wollte. Genau um diese Frage geht es eben auch bei Kempowski. Im Echolog wie auch in der Chronik. Die ordnende, Überblick verschaffende historische Distanz ist das, was die großen Geschichtserzählungen mit ihren lebendigen historischen Tatsachen konditioniert und konstituiert. Aus der Distanz heraus ordnet sich Geschichte im Blick der Gegenwart. Genau dieser Umstand macht es ja auch so schwierig, wie Meyer zugesteht, frühere Generationen historisch zu verstehen, stets müssen sich Auffassungen der Gegenwart in die Betrachtung und erschweren den Zugang. Freilich hat sich die Geschichtswissenschaft in Mikrohistoire, Mentalitätsgeschichte und Anleihen bei der Ethnologie längst ein Instrumentarium geschaffen, um die Fremd- und Andersartigkeit von Denkstrukturen und Wahrnehmungsprozessen weit zurückliegender Generationen zu beschreiben oder zu verstehen. Aber sie ist, was die jüngste deutsche Vergangenheit angeht, den Nationalsozialismus und sein rassistisches Vernichtungsprogramm, eine solche Anstrengung bislang weitgehend schuldig geblieben, wobei es natürlich immer Ausnahmen gibt, wie etwa die hochinteressante Studie von Harald Welzer, Opa war kein Nazi. Also mir geht es nicht darum, den Historikern vorzuwerfen, nicht genug über die Nazi-Vergangenheit gearbeitet zu haben, sondern es geht darum, vielleicht die Zeugnisse und Quellen vernachlässigt zu haben, um Geschichte aus der Augenhöhe zu rekonstruieren. Der Publikumserfolg, den Daniel Goldhagens Buch über Hitlers willige Verstrecker 3 Jahre nach Erscheinen des ersten Echolots gerade in Deutschland erzielte, belegt, ungeachtet aller Kritik, die ein Historiker gegen Goldhagens Thesen und Methodik vorbringen kann, eben jenes bis dahin unbefriedigte Bedürfnis, das Denken und Handeln der im Untertitel erscheinenden, ganz gewöhnlichen Deutschen verstehen zu wollen, die die Shoah betrieben, ermöglicht oder einfach nur hingenommen haben. Und diesem Bedürfnis kommt in einer anderen Weise der nicht weniger umstrittene Götz Ali nach bei einem nicht weniger erfolgreichen Buch Hitlers Volksstaat, wo er in der Tat versucht, den Sozialversorgungsstaat Hitlers als einen populären Volksstaat darzustellen und damit die Adhäsion der Massen an den Nationalsozialismus zu erklären. Kurzum, es geht bei all diesen Fragen um die zentrale Frage, die in Kempowskis Werk einbeschrieben ist und schon in der deutschen Chronik steht und sich reduzieren lässt auf den einen Satz, an dem sich alle Kempowski-Leser bis auf den heutigen Tag sofort wiedererkennen. Wie ist es nur bloß möglich? Das ist der Satz, mit dem die Mutter in den Romanen der deutschen Chronik grundsätzlich jedes Ereignis kommentiert. Aber wie ist es nun bloß möglich, meint eben für Kempowski, er sagt, er befürchtete kurz vor seinem Tod, dass das Einzige, das von ihm übrig bleibe nach seinem Tod, aber immerhin das schon mal. Das ist eben der entscheidende Satz, der allem zugrunde liegt, bei dem wir sagen, wie ist es möglich, wie war es möglich. Nun geht Kempowski, dessen Oeuvre die Frage danach, wie das, was in Deutschland geschah, möglich war, zentral einbeschrieben ist in den Bänden des Echolots, in der Tat nicht wie ein Historiker vor. Im kollektiven Tagebuch werden Texte und Textsorten unterschiedlichster Provenienz zu einem Chorus kollagiert, in dem die Stimmen von Tätern und wenigen Opfern, Beobachtern wie Beteiligten aufeinander bezogen werden. Der Eindruck der Unordnung, der Beliebigkeit in der Auswahl der Dokumente kann indes nur bei einer oberflächlichen Lektüre entstehen. Die Auswahl übrigens, die ich treffe, ist tendenziös, hatte Kempowski gesprächsweise nach seiner Kompositionstechnik befragt, schon 1972 geäußert. Was damals als Kommentar zu seinem Roman Tatlöser und Wolf gemeint war, gilt in besonderem Maße und noch mehr für das Echolot, wobei tendenziös nicht meint, wie Kempowski im weiteren Verlauf des Gesprächs präzisiert, dass dem Leser eine bestimmte Richtung vorgegeben werde. Ich präsentiere keine Rezepte, das muss jeder selber machen, und doch, ich richte an. Der Erzähler, den man hier nur in Anführungszeichen setzen kann, des Echolots, zieht sich zugunsten einer Vielzahl von Erzählern zurück, beschränkt sich auf Arrangement und Anrichten. Dies aber ist, auch wenn sämtliche Texte des Echolots nicht fiktionaler Natur sind, ein spezifisch ästhetisches Verfahren, das die Lehren des offenen Kunstwerks beherzigt. Und dabei ist eben auch zu bedenken, dass die von Kempowski montierten Texte selbst schon Erzählungen, sprachliche Verarbeitungen, Aneignungen und Formatierungen von Wirklichkeit sind und dass gerade dieser mediale Aspekt der präsentierten Texte erst durch die Technik der Montage, des Dialogs der Texte, wie Kempowski sagt, deutlich hervortritt. Darauf kommt es im Echolot an. Jeder erzählt sich was im Zwischenraum, der sich gegenseitig kommentierenden Erzählung, aber stellt sich für den Leser das ein, was ihm bei wissenschaftlichen Darstellungen oftmals verwehrt bleiben muss, Nähe zum Geschehen. Doch ist dies eine Nähe, aus der man, anders als Christian Meyer urteilte, etwas sieht. Gerade der dichte Kontrast, in dem hier neben anderen Stimmen von Opfern des NS-Regimes, also KZ-Insassen, die überlebt haben, Zwangsarbeiter und Stimmen gewöhnlicher Deutscher, Zivilbevölkerung, Soldaten nebeneinander stehen, verdeutlicht gerade am sprachlichen Gestus, wie sehr und wie weit nationalsozialistische Ideologie sich in die Denk- und Wahrnehmungsstrukturen letzterer hat einlagern können. Als Beispiele hier drei Einträge aus dem Echolotband Barbarossa 41. Es geht also um den Überfall auf die Sowjetunion Anfang 1941. Es handelt sich hierbei um Zitate aus anonymen oder anonymisierten Zeitzeugnissen. Die Sprecher stehen für jenes Kollektive und Repräsentative, sich jeder persönlichen Verantwortung für das Gesagte entziehende Mann, das Kerpowski in den Romanen der Chronik so gezielt eingesetzt hatte. Die Zitate finden sich alle, die ich Ihnen jetzt vorlese, unter dem Datum des 22. Juni 1941. Es ist der Tag des Angriffs auf die Sowjetunion. Zuerst kommt der Feldwebel H.M. in seinem Brief an seine Angehörigen zu Wort. Na, was sagt er denn zu unserem neuen Gegner? Vielleicht kann sich Paar noch erinnern, wie ich schon damals äußerte, dass mit den Bolschewisten auf Dauer keine freundschaftlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten sind. Dazu sind doch viel zu viele Juden. Dieser bedenkenlos antisemitischen, in der flotten Manier eines Sportlers vorgetragenen Ankündigung des nächsten Gegners folgt, nach skeptischer Meldung eines Oberstabsarztes, Tagebucheintrag einer ebenfalls nicht näher identifizierten Frau A.N. aus Hausberg. Was mag es den Führer gekostet haben, sich überhaupt mit Stalin in Verbindung zu setzen und ihn um freundschaftliche Bindungen anzugehen? Heute ist mir die Größe seiner Diplomatie ganz wunderbar zur Erkenntnis gekommen. Und wenn man sich das mal überlegt, dann wird man ganz klein. Was ist ein bisschen Leid unserer Sorgen und die winzigen Entsagungen, die sich durch die Kriegswirtschaft ergeben? Der nächste abermals anonyme Eintrag ins kollektive Tagebuch stammt von dem Soldaten Helmut N., der sich am 22. Juni nicht an der Front, sondern in Duisburg befindet. Der Führer hat wieder einmal alle Last und Verantwortung, all die Qual der Entscheidung, all das Wissen, Gefahr und Größe des Einsatzes, hat weltanschauliche und politische Dämungen für uns alle getragen. Diese letzte hat ihn gewaltiger und unerreichbar gemacht als je eine Tat zuvor. Christus ist am Kreuze gestorben, die Sünden der Menschheit auf sich ladend. Der Führer aber geht unablässig seinen Kreuzweg, beladen mit den Schmerzen und Unklarheiten eines großen Volkes und der gewaltigen Verantwortung für einen Weltteil, ja für die gesamte Kultur der Welt. Diese christologische, von der nationalsozialistischen Propaganda betriebene und nicht nur vom Soldaten Helmut N. assimilierte Transfiguration der Führerfigur findet ihren Kommentar in zahlreichen anderen Einträgen, etwa diesem aus der Feder des SS-Mannes Felix Landau vom 5. Juli 1941. Er hält sich gerade in Lemberg auf, in Polen. 11 Uhr vormittags, wunderbare Musik. Hörst du mein heimisches Rufen? Wie weich kann da ein Herz werden? Ein kleiner Zwischenfall zeigte mir den ganzen Fanatismus dieser Menschen, gemeint ist hier die polnische Bevölkerung. Ein Pole leistete Widerstand. Wenige Sekunden später das Krachen von einigen Schüssen und es war einmal. Wenige Minuten später wird nach einer kurzen Vernehmung ein zweiter Pole dazugelegt. Ich habe mir eine Peitsche für ca. 2 Reichsmark gekauft. Im Laufe des Nachmittags wurden nun noch ungefähr 300 Juden und Polen umgelegt. Im Radio wieder wahnsinnige, schöne, sinnliche Musik und meine Sehnsucht nach dir wächst und wächst. Nicht nur in dieser Raffung lesen sich die Mitteilungen an eine sehnlichst begehrte Adressatin als das so prosaische wie zynische Gegenstück zu einem zentralen Motiv aus Celans Todesfuge. Es ist nichts erfunden, es ist also wahr. Aber auch ungeachtet dieser dem heutigen Leser unweigerlich einstellenden literarischen Reminiszenz schöpft die ungenierte, von keiner Bewusstseinsinstanz zensierte Sprache der Gewalt in dieser Liebesbotschaft, das Krachen von ein paar Schüssen und es war einmal, ungefähr 300 Juden und Polen umgelegt, aus einem Vokabular, das die NS-Ideologie bereitgestellt und mit dem sie ihre willigen Helfer präpariert hatte. Wie weit diese Formatierung ging, zeigt sich auch noch anderthalb Jahre später an einem Textbeispiel aus dem Schulheft eines 9-jährigen Mädchens. Wir wollen keine Zimperliesen sein. Wir gehen allein zu Bett. Eine Wärmflasche brauchen wir nicht. Wir waschen uns mit kaltem Wasser. Unsere Schuhe putzen wir uns selbst. Regen macht uns nichts aus. Wir sind gerne draußen in der frischen Luft. Das gibt rote Backen. Zimperliesen gefallen uns nicht. Sie sind uns zu ängstlich und zimperlich. Um auf die Tageseinträge vom 5. Juli 1941 zurückzukommen, unter denen wir auch den Bericht des SS-Mannes Landau gefunden haben, so werden diese beschlossen mit einem lakonischen Notat aus Danuta Cechs Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Zwei Häftlinge, die von der Gestapo aus Bierlitz eingeliefert werden, erhalten die Nummer 17813 und 17814. Gewiss, Zitate wie die gerade aufgeführten finden sich nicht nur in den von Kepowski zuhauf gesammelten Dokumenten aus seinem Archiv, sie finden sich auch, freilich in ungleich geringerer Menge, in einschlägigen Dokumentationen von anderer Hand, also Editionen von Soldatenbriefen etwa, aus denen Kepowski ebenfalls geschöpft hat. Daher noch einmal, es sind nicht die einzelnen Texte und auch nicht Serien von thematisch, etwa Hitlerverklärung oder formal Soldatenbriefe, verwandten Texten, die im Echolot in Szene gesetzt werden. In diesem Falle wäre das Werk in der Tat nicht mehr als eine unübersichtliche Addition von Textreihen und historischen Quellen aller Art, die in separaten Publikationen besser aufgehoben werden. Die literarische Leistung, die Originalität des Unternehmens besteht in der Montage, im Arrangement der vielfältigen, aber unausgesprochenen, unkommentierten, oft schockartigen Bezüge, die sich zwischen Texten aus unterschiedlichem Blickwinkel einstellen. In der Montage, so hatte schon Adorno mit Blick auf die historischen Hervorbringungen dieser Kunst, etwa im Berliner Dadaismus, festgehalten, sollen, Zitat, die reinen Fakten nicht durch Form oder Begriff vermittelt und damit ihrer Faktizität entäußert werden. Sie selbst sollen hingestellt, auf sie selbst soll gezeigt werden mit der Methode, welche die Erkenntnistheorie die deiktische nennt. Das Kunstwerk will sie, die Fakten, zum Sprechen bringen, indem sie selbst sprechen. Oder anders, jede zitierte Äußerung, jedes im Echolot aufgebotene Dokument gibt erst unter Berücksichtigung aller anderen Äußerungen seine Bedeutung preis. Die Texte im Echolot erzählen, mit einem Wort, das Alexander Kluge aus seiner Chronik der Gefühle münzte, Geschichten ohne Oberbegriff. Das ist die Perspektive des Erlebens der Augenhöhe. Geschichte aber im Singular schafft die Oberbegriffe, freilich um den Preis, dass ihr im Abstraktionsprozess autoritativer Begriffsbildungen und nachträglicher Geschichtskonstruktion eben jene Perspektivenvielfalt und Unmittelbarkeit verloren geht, mit der Menschen dem, was jeweils Gegenwart oder nicht Geschichte ist, begegnen. Zwischen beidem, den Geschichten und der Geschichte, leisten Kepowskis Montagen eine Vermittlung, die sich weder, wie verschiedentlich moniert, an die unübersichtliche Vielfalt der Dokumente verliert, noch auf Begriffsbildung abzielt. Mit einem Wort, die genuin ästhetische Vermittlung zwischen Allgemeinem und Besonderem erfindet sich bei Kepowski neu aus dem Geist der Montage. Diese bildet keinen vorab etablierten, ihr äußerlichen Sinnzusammenhang ab, sie tritt nicht unter der Vorstellung eines planvollen Ganzen an, sondern sie valorisiert das Detail. Die montierten Abfälle, so noch einmal Adorno, schlagen in der Entfaltung der Kunst dem Sinn sichtbare Namen. Das heißt aber nicht, dass die Montage Sinnlosigkeit produziert und ihr Verfahren in reinen Willkürakten bestünde. Im Gegenteil, im kunstvollen Arrangement der Abfälle, der Details und Bruchstücke hält sie die Frage nach dem Sinn offen. Ihre historische Leistung besteht darin, dass sie mit der Aufgabe der Vorstellung von organischer oder anders konditionierter Einheit der Kunstwerke in der ästhetisch adäquaten Form gefunden hat, die sich der Konstitution von Sinn als einer monologischen Erzählung verweigert. Das Unternehmen des Echolots beruht also auf zwei ästhetischen oder sagen wir wirkungstheoretischen Prämissen. Das eine ist die der Montage und der sich selbst erläuternden, erklärenden, korrigierenden Fragmente, die in Sinnzusammenhänge, in Zusammenhänge gebracht werden, die in ihn selber angelegt wird. Das andere wichtige Detail ist eben das Fragment. Das Fragment ist das, was nicht nur bei Kepowski, wir können weit zurückgehen, bis zu Benjamin, bei dem Kepowski sich inspiriert, das Fragment ist das, was Authentizität verbirgt. Das Fragment nicht als künstlich hergestelltes Fragment, sondern das Fragment als der Rest, als der Abfall von Geschichte. Und das sind die Abfälle der Geschichte. Fotoalben, private Korrespondenzen, Tagebücher und so weiter. Also alles das, was nicht intentional, unbedingt intentional auf einen Buchmarkt oder sonst was hin konzipiert ist, sondern vielleicht für den Familienkreis nur bestimmt war und ansonsten dem Verschwinden anheimgegangen ist. Darum geht es. Und das ist eben das Fragment, ist das, wie Benjamin gesagt hat, nicht semantisch aufgeladene Element und ist deswegen in seiner Weise authentisch. Ein Aspekt, der noch sehr interessant ist, wenn man sich die Soziologie der Autoren anschaut, der Textverfasser, dann hat man es natürlich mit einer bestimmten Schicht zu tun. Man hat es mit der Schicht zu tun, deren Biograf und Chronograf Kepowski schon in der Deutschen Chronik war, das deutsche Bürgertum. Anders gesagt, ein unterqualifizierter Arbeiter schreibt kein Tagebuch oder schreibt nur selten einen Soldatenbrief. Sich schriftlich äußern, sich zu verschriftlichen, sich irgendwie in dieser Form an die Welt weiterzugeben, das tut eine bestimmte Geschichte. Wenn man sich das anschaut, in den, alles ist bibliografiert und jeder einzelne Autor ist auch erfasst in den Anhängen zu den Werken, kann man eine Soziologie dieser Autoren erstellen und kommt eben darauf, dass es hier, wenn ich sage Geschichte aus der Nähe, so zweifelhaft der Begriff vielleicht sein mag, dann ist damit auf keinen Fall, wie manchmal gesagt wurde, Geschichte von unten gemeint. Es ist nicht die Geschichte von unten, es ist die Geschichte des Bürgertums. Und damit erklärt sich zum Schluss dann auch der Titel Culpa, den ich diesem Vortrag gegeben habe und den Kempowski eigentlich dem ganzen Unternehmen als Überschrift gibt, indem er sein Arbeitstagebuch Culpa nennt. Und damit ergibt sich der Hinweis darauf, dass Kempowski ein Dokument der Schuld des deutschen Bürgertums dem Echolot darstellen wollte. Voilà, vielen Dank.
Jürgen Ritte war das, Professor im Département Langue étrangère appliquée, also der Abteilung für angewandte Fremdsprachen an der Universität Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Er sprach über das vierbändige Collagewerk des Schriftstellers Walter Kempowski über ausgewählte Zeitabschnitte des NS-Regimes. Der Vortrag wurde am 1. Juli 2011 aufgezeichnet, und zwar im Rahmen der Tagung Mediale Transformationen des Holocaust des Goethe-Instituts Paris, die sich um den Einfluss neuer Medien auf die Erinnerungskultur drehte.
D-Radio Wissen. Hörsaal.